Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Christina Motil ist 23 Jahre alt, als sie erfährt, dass sie das Kind einer anonymen Samenspende ist. Jeder hat das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung. Und Christina Motil ist es wirklich wichtig zu wissen, wer ihr Vater ist. Sie forscht nach, erst in Essen, wo die künstliche Befruchtung vorgenommen worden war, erfolglos. Dann knüpft sie Kontakte zu anderen Betroffenen, zieht schließlich vor Gericht. Am Ende ist es der technische Fortschritt, der das Geheimnis lüftet. In DNA-Datenbanken passt ihre DNA zu einer anderen. Kein Zweifel, ihr Vater ist Thomas Kaczorke. Der Arzt also, an dessen Zentrum die künstliche Befruchtung ihrer Mutter durchgeführt wurde, hat den Samen selbst gespendet. 2018 hat Christina Motil ihr persönliches Rätsel gelöst. Aber welche Lehren ziehen die Fachgesellschaften? Mehr dazu in dieser Sendung. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Mehrere Menschen sollen gestorben sein, weil ein Wurstbetrieb in Hessen bei der Hygiene geschlampt hat und Listerien in der Nahrungskette gelandet sind. Im August hat die zuständige Behörde erstmals über die fragwürdigen Zustände erfahren. Die Keime sind immer noch in Umlauf und vielleicht fragen auch Sie sich, wie läuft das eigentlich mit der Warenkette in unserem hochentwickelten Industrieland? Volkert Wildermuth hat sich im zuständigen Referenzlabor beim Bundesinstitut für Risikobewertung umgehört.
Ja, grüß Gott, Herr Wildermuth. Das ist unser nationales Referenzlabor hier am Bundesinstitut für Risikobewertung. So, jetzt geht's hier in die Türe. Kommen Sie rein.
Bitte nach. Oh, da steht DNA-Extraktion drauf. Ich bin hier mit Professor Sascha Alderhuck. Er ist zuständig beim Bundesinstitut für Risikobewertung für die Listerien. Und wir sind jetzt hier im Labor, wo die DNA rausgeholt wird. Hier sieht man so eine Flowchamber, also so eine Kammer, wo mit Luftstrom dafür gesorgt wird, dass die Erreger auch da bleiben, wo sie hingehören. Da sind jetzt diese schönen runden Agarplatten rot, damit die was lecker zu essen haben.
Diese roten, runden Scheiben sind Agarplatten. Wenn die Bakterien bei uns ankommen, dann werden sie in der Regel in Tupfern abgenommen von einem Lebensmittel oder von einer Produktionsumgebung. Und diese Tupfer erhalten wir. Und mit diesen Tupfern gehen wir dann auf die Agarplatte, damit die erstmal anwachsen und wir mehr Material bekommen für unsere Untersuchung.
Das Besondere ist ja, hier am BFR werden die Listerien nicht nur kultiviert, sondern sie werden eben auch sequenziert und das nicht nur an bestimmten Stellen, sondern es wird wirklich das komplette Genom durchsequenziert. Sind Sie denn da ein bisschen stolz drauf?
Ja, natürlich. Also vor 2 Jahren haben wir damit angefangen im Rahmen eines Forschungsprojektes. Wir haben eine Doktorandin, die mittlerweile 1000 Listerienstämme mindestens sequenziert hat.
Das ist jetzt ja erstmal eine wissenschaftliche Fingerübung sozusagen, 1000 Listerienstämme zu sequenzieren. Bringt das denn was?
Ja klar, also was wir gesehen haben, ist, dass durch die beginnende Sequenzierung am Robert-Koch-Institut immer ein Direktvergleich mit unseren Datenbanken möglich war. Allein 9 Ausbrüche, große Ausbrüche, wurden nur deshalb aufgeklärt.
Der Genomvergleich der Listerien erlaubt es, einzelne Infektionen und einzelne Funde an Lebensmitteln zusammenzubringen und nachzuweisen, hier handelt es sich um ein und denselben Erreger und damit auch um ein und denselben Ausbruch. Das ist inzwischen auch bei dem aktuellen Ausbruch gelungen. Der Blick zurück belegt, der erste Patient mit dem sogenannten Sigma-1-Stamm ist schon 2014 erkrankt, aber erst im vergangenen und in diesem Jahr begannen sich dann die Fälle zu häufen. Das Robert-Koch-Institut kennt inzwischen 37 Infektionen. Viele Betroffene waren älter und hatten kurz vor den ersten Symptomen in einem Altenheim oder Krankenhaus gelegen. Verantwortlich war wahrscheinlich die Verpflegung in diesen Einrichtungen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat Lebensmittelproben untersucht und konnte am Ende mit Hilfe des Genomvergleichs den Betrieb in Hessen als wahrscheinliche Quelle der Sigma-1-Listerien identifizieren. Die Verbraucherzentralen in Hessen und Nordrhein-Westfalen kritisieren, dass es viel zu lange gedauert hat, die Informationen von der Kreis- über die Landes- bis hin zur Bundesebene zu übermitteln und die Daten von Patienten mit denen von Lebensmitteln zu kombinieren. Dabei wurde nach dem EHEC-Ausbruch 2011 mit fast 4000 Erkrankten und 53 Todesfällen eine flüssige Kooperation aller zuständigen Behörden versprochen.
Es ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess natürlich. Wir haben viel aus dem EHEC-Ausbruch gelernt. Ich denke, dass die Kommunikation zwischen Ländern und auch Bundesbehörden deutlich besser geworden ist. Auch schneller und auch die Informationen den Verbraucher schneller erreicht. Wir arbeiten, wenn wir jetzt konkret an diesem Listeria-Beispiel bleiben wollen, derzeit an gemeinschaftlichen Datenbanken, sodass also jeder dort einspielt und auch darauf zurückgreifen kann. Und entscheidend, die Länderdaten und die Bundesdaten und sogar EU-weit wird geplant, gemeinschaftliche Datenbanken zu nutzen. Weil wenn sie einen gemeinschaftlichen Markt haben, müssen natürlich auch die Risiken gemeinschaftlich angehen.
Listerieninfektionen verlaufen meist glimpflich. Schwangere, Kinder, immungeschwächte Personen und eben vor allem ältere Menschen können aber lebensgefährlich erkranken. Deshalb ist es so wichtig, Nahrungsmittel frei von den Bakterien zu halten. Das ist aber gar nicht so einfach, denn Listerien kommen überall in der Umwelt vor. Über das Wasser oder den Boden gelangen sie auf Pflanzen. Sie sind im Darm von Tieren wie Menschen. Ein Grund, weshalb Lebensmittelbetriebe auf strikte Hygiene achten und ihre Listerienbelastung auch immer wieder beproben lassen müssen. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Wenn in einer Charge etwas auffällt, wird sie meist ohne großes Aufhebens aus dem Handel genommen. Die Amtstierärzte kontrollieren im Grunde nur, ob die Betriebe sich an die Vorgaben halten. Aus Kapazitätsgründen konzentrieren sie sich auf Risikobetriebe, die zum Beispiel viel rohes Fleisch verarbeiten. Der Bundesverband der beamteten Tierärzte befürchtet, dass die Kontrollmöglichkeiten in Zukunft eher schlechter werden, denn der Bundesrat diskutiert gerade darüber, die entsprechenden Verwaltungsvorschriften zu lockern. Und so wird es wohl weiter zu Ausbrüchen mit Listerien kommen. Die können eine Vielzahl von Lebensmitteln betreffen. Die Europäische Lebensmittelbehörde hat sogar schon einmal vor Listerien in Tiefkühlmais gewarnt.
In Deutschland sind Fleisch, Fleischprodukte, Fisch und Fischprodukte am stärksten im Fokus. Also die verursachen die meisten Listeriosefälle. Allerdings gilt es nicht nur für diese Lebensmittel. Entscheidend sind die sogenannten Ready-to-Eat, verzehrfertigen Lebensmittel. Weil die werden nicht mehr erhitzt. Der Verbraucher hat keine Zeit zu kochen, kauft sich den Fertigsalat, isst ihn. Da ist das Problem drin. Also, dass wir nicht mehr diese klassische Küchenzubereitung haben.
Das ist ja auch so eine Sache. Ich habe für heute Tortellini auf dem Speiseplan. Die sind auch fertig, muss ich nur 2 Minuten kochen. Aber ich habe gehört, ich brauche eine Kerntemperatur von 70 Grad. Erreiche ich das überhaupt?
Mit 2 Minuten kochen? Sehr unwahrscheinlich. Bon Appetit! Nein, sollten Sie nicht machen.
Eine Empfehlung in Sachen Listerien war das für Volkart Wildermuth. Thomas Kazorke, Reproduktionsmediziner mit eigener Samenbank, hat eigenen Samen gespendet. Ob er sich damit schuldig gemacht habe, sei irrelevant, zitiert ihn die Zeit 2018, denn nach 30 Jahren sei der Fall verjährt. Spannend ist allerdings, welche Folgen sein Vorgehen für ihn persönlich hatte. Kazorke ist heute über 70, betreibt immer noch ein Reproduktionszentrum in Essen. Und wer die aktuelle Ausgabe des offiziellen Publikationsorgans der Fachverbände in Deutschland und Österreich liest, kommt zu dem Schluss, Konsequenzen hatte der Fall bislang wohl keine. Denn dort im Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie steht ganz vorne sein Name unter einer Abhandlung über Spendersamenbehandlung in Deutschland. Julia Bartley, selbst Reproduktionsmedizinerin und im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Ärztinnen in der Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, kurz ERE, hält das für mehr als kritikwürdig. Vor einer Stunde habe ich mit ihr telefoniert. Frau Bartley, Ihr Verband hat heute einen offenen Brief veröffentlicht, in dem Sie vor allem die Fachverbände angreifen. Was ist Ihre Kritik?
Meine Kritik ist, dass ein Artikel veröffentlicht wurde in dem aktuellen Journal für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie von Herrn Professor Kazorke geschrieben, von dem im letzten Jahr bekannt wurde, dass er eigenen Samen in seiner eigenen Samenbank aufbereitet hat und an seine eigenen reproduktionsmedizinischen Patientinnen weitergegeben hat.
Es geht Ihnen um den Interessenkonflikt?
Es geht mir darum, dass hier in aller Klarheit eine Grenze der seriösen Reproduktionsmedizin meines Erachtens überschritten wurde und ich vermisse seitdem eine öffentliche Stellungnahme oder auch Entschuldigung durch unsere Fachverbände.
Wie muss man denn diese Veröffentlichung des Artikels von Herrn Kazorke verstehen? Ist das eine Rehabilitierung?
Das ist eine Frage, die wir uns halt auch in der ERE gestellt haben, ob man den Raum, der ihm hier gegeben wurde, auch verstehen kann oder soll, als eine gewisse Rehabilitierung. Und wir möchten auf jeden Fall vermeiden, dass dieser Eindruck in der Öffentlichkeit aufkommt.
Wir haben den Verlag und den Schriftführer des Peer-Review-Journals, Professor Hermann Behre von der Universität Halle, um eine Stellungnahme gebeten. Die Antwort kam dann vom Verlag. Darin hieß es, der Artikel sei wissenschaftlich geprüft worden. Auf die in den Fachkreisen hinlänglich bekannte Involvierung in Gerichtsverfahren in Bezug auf das Auskunftsrecht habe der Autor unter Interessenkonflikt im Artikel hingewiesen. Das reicht Ihnen nicht?
Nein, das reicht mir nicht. Dieser Artikel, der ist übrigens sehr gut geschrieben und gibt einen sehr guten Überblick über die Geschichte der Samenspende in Deutschland. Und es geht mir nicht um die Inhalte dieses Artikels, sondern es geht mir darum, dass dieser Artikel veröffentlicht wurde, jetzt in unserem wichtigsten wissenschaftlichen Fachjournal, ohne dass es von unseren Fachverbänden in irgendeiner Art und Weise einen Kommentar gibt zu der Verstrickung von Herrn Kaczorke mit der Samenspende selbst.
Worin liegt aus Ihrer Sicht der Skandal des Vorgehens von Herrn Kaczorke vor Jahrzehnten? Rechtlich ist es ja verjährt oder möglicherweise ist es auch gar kein Vergehen, weil die Gesetzeslage damals noch anders war. Worin also liegt der Skandal?
Der Skandal liegt meines Erachtens darin, dass hier ein Anonymitätsschutz der Frau verletzt wurde und sie somit ihrer reproduktiven Selbstbestimmung entledigt wurde. Frauen, die eine Behandlung mit anonymer Samenspende damals haben durchführen lassen, sind mit Selbstverständlichkeit davon ausgegangen, dass nicht nur ihnen der Samenspender nicht bekannt ist, sondern der Samenspender sie auch nicht kennt. Und diese reproduktive Selbstbestimmung ist durch das Verhalten von Herrn Kaczorke ohne Einverständnis der Frauen genommen worden. Das ist die eine Verletzung. Und die andere Verletzung betrifft die Verletzung des Rechts auf Abstammung der Kinder. Und in diesem speziellen Fall, der letztendlich dieses Fehlverhalten von Herrn Professor Kaczorke aufgedeckt hat, war es so, dass die Betroffene ja durch eine Genanalyse letztendlich ihre Abstammung von Herrn Professor Kaczorke nachweisen konnte und aufdecken konnte. Und sie hatte in den Jahren davor, so wie mir bekannt ist, über Jahre versucht, die genetische Abstammung über die Samenbank zu erfahren, was ihr verwehrt worden war. Und das ist eben auch eine Haltung, die ich nicht teile. Wenn die Daten noch zugänglich sind und da sind, hat das Kind auch eigentlich ein moralisch-ethisches Recht zu wissen, von wem es abstammt. Aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass in diesem Falle Professor Kaczorke die Mitteilung nicht öffentlich machen wollte.
Weiß man, wie viele solcher Fälle es gibt, in denen der Arzt selber der Samenspender war?
Nein. Und da, glaube ich, verfängt man sich in Spekulationen. Da wird man auch, glaube ich, nie gute Zahlen bekommen.
Was glauben Sie, warum kann Herr Kaczorke ohne Probleme einen Artikel in einem solchen Journal platzieren? Ist das kein Thema unter den Fachkollegen? Spielt das keine Rolle? Sind da vielleicht zu viele Männer, zu wenige Frauen vertreten?
Wie mir zugetragen wurde, sind die Fehlverhalten von Professor Kaczorke wohl sehr breit in den Fachverbänden diskutiert worden. Aber diese Diskussion hat die Öffentlichkeit nicht erreicht, mich auch nur wirklich am Rande. Das heißt, es war eine Diskussion wohl in den inneren Kreisen, die nicht allen zugänglich sind. Und ich finde, das reicht nicht. Es muss eine öffentliche Stellungnahme erfolgen von den Fachverbänden und auch eine Entschuldigung gegenüber den betroffenen Frauen und den betroffenen Kindern.
Sagt die Hamburger Fortpflanzungsmedizinerin Dr. Julia Bartley vom Vorstand von ERE, einer Arbeitsgemeinschaft innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin. Der Verband hat einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie die Publikation eines Artikels von Thomas Kaczorke in einem führenden Journal der Fachgesellschaften kritisiert. Wer nach Krisenherden sucht, der findet reichlich davon. Jemen, Syrien, die Straße von Hormus. Nicht weit von all dem entfernt spitzt sich gerade ein anderer Konflikt zu, der zwischen den Atommächten Indien und Pakistan. Die Gefahr eines Atomkriegs, sagen Experten mit Blick auf die Lage weltweit, wächst. Seit einem Jahr steht die Weltuntergangsuhr auf 2:02. Das war zuletzt 1953 der Fall, nach den ersten Wasserstoffbombentests. Vor diesem Hintergrund erscheint ein Aufsatz in Science Advances besonders bedrohlich, in dem Forscher die Folgen eines nuklearen Schlagabtauschs zwischen Indien und Pakistan berechnen. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
Mit dem Ende des Kalten Kriegs schien die Gefahr eines Atomkriegs gebannt und die Angst verlor sich. Doch die Bedrohung wächst. Der im Moment vielleicht gefährlichste Krisenherd ist der in Indien und Pakistan. Für diese beiden Staaten hat Alan Robock von der Rutgers University nach mehr als 10 Jahren die Szenarien einer nuklearen Eskalation auf den neuesten Stand gebracht.
Since then, they both expanded their arsenals.
Wir haben die Berechnungen wiederholt, weil Indien und Pakistan ihr Arsenal seit damals ausgebaut haben und es immer weiter ausbauen. Auch die Städte sind gewachsen, sodass bei den Bränden noch mehr Rauch freigesetzt würde. Es war also Zeit für eine Neuanalyse. Dafür haben wir uns angeschaut, was ein Atomkrieg im Jahr 2025 bedeuten würde.
Denn bis dahin lassen sich die Entwicklungen bei Waffentechnik und Städtebau gut abschätzen. Für ihre Simulationen arbeiteten Klimaforscher um Alan Robock mit Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen zusammen. In die Wahl des Szenarios floss eine Studie der Defense Threat Reduction Agency des US-Verteidigungsministeriums ein. Sie war aufgrund von Rollenspielen mit pensionierten indischen und pakistanischen Generälen und Politikern zu dem Ergebnis gekommen, dass sich, falls weder die USA noch Russland eingreifen, im Konfliktfall ein ausgewachsener Nuklearkrieg entwickeln würde.
Pakistan würde in diesem Szenario 150 strategische Waffen auf Ziele in Indien abfeuern. Indien etwa 100 auf solche in Pakistan. 100 weitere hielte Indien zurück, um auf einen potenziellen Schlag Chinas zu reagieren. Wir sind davon ausgegangen, dass Waffen eingesetzt werden, die von der Größe der Hiroshima-Bombe bis zu 100 Kilotonnen TNT-Äquivalent reichen. Die Feuer, die durch die Atomangriffe entfacht werden, setzen 16 bis 37 Millionen Tonnen Rauch und Ruß frei. Und wir haben die Reaktion des Klimas und der Primärproduktion berechnet.
Durch die Angriffe könnten bis zu 125 Millionen Menschen sterben. Doch die Folgen reichen weit über die beiden kriegführenden Länder hinaus.
In unserem Szenario wurden die Waffen im Verlauf einer Woche eingesetzt. Und die Feuersbrünste pumpten Rauch und Ruß in die Atmosphäre. Die Sonne heizt die Rußpartikel weiter auf, sodass sie bis in die Stratosphäre aufsteigen. Dort legen sie sich innerhalb von 2 Monaten wie ein dunkler Schleier um die Erde. Der schirmt zwischen 20% und 35% des Sonnenlichts ab und löst so einen gravierenden Klimawandel aus. Es dauert 1 Jahr, ehe die Abkühlung ihr Maximum erreicht, weil Meer und Land nur langsam abkühlen.
Die globale Durchschnittstemperatur sinkt um 2 bis 5 Grad. Und weil dadurch dann auch weniger Wasser verdunstet, kommt es zu Dürren. Auch die Nettoprimärproduktion nimmt ab. An Land um bis zu 30%, in den Meeren um bis zu 15%. Es dauert mindestens 10 Jahre, ehe sich die Systeme wieder normalisieren. Das bedeutet, dass weltweit noch mehr Menschen sterben. Die indirekten Folgen könnten gravierender sein als die direkten.
Dieses Szenario ist nur eines von vielen. Auch zwischen Indien und China könnte ein Atomkrieg ausbrechen. Oder es könnte einen Atomkrieg geben zwischen den USA und Russland, bei dem dann sehr viel mehr Waffen eingesetzt werden und der so viel Rauch freisetzen könnte, dass ein nuklearer Winter die Folge wäre.
Mit Temperaturen, die auch im Sommer unter dem Gefrierpunkt liegen. Die Welt, urteilt Alan Robock, sollte wissen, welche Konsequenzen nukleare Auseinandersetzungen haben können.
Die Tatsache, dass Atomwaffen existieren, bedeutet, dass sie verwendet werden könnten. Wir können uns kein logisches Argument vorstellen, warum wir sie einsetzen sollten. Denn wenn ein Atomkrieg erst einmal begonnen hat, lässt er sich kaum begrenzen.
Soweit der Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Magdalena Schmude.
Schon in der Altsteinzeit gab es Konserven. Archäologen aus Israel und Spanien haben in der Kesem-Höhle nahe Tel Aviv Tierknochen entdeckt, in denen das Knochenmark für den späteren Verzehr gelagert wurde. Schnittspuren an den Knochen legen nahe, dass sie nicht direkt nach der Jagd geöffnet wurden, sondern erst bis zu 9 Wochen später. Das berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science Advances. Um die Knochen haltbarer zu machen, ließen die Jäger die Haut daran. Beim späteren Entfernen der getrockneten Haut entstanden dann die spezifischen Einkerbungen. Der Fund ist der erste Hinweis darauf, dass die Menschen in dieser Region schon vor etwa 400.000 Jahren Vorräte anlegten.
Forscher verbessern die Vorhersage von starken Nachbeben.
Wissenschaftler der ETH Zürich haben ein System entwickelt, mit dem sich vorhersagen lässt, ob einem Erdbeben ein noch stärkeres Nachbeben folgen wird. Bisher gibt es dafür keine Möglichkeit. Die Forscher werteten knapp 60 historische Sequenzen aus Haupt- und Nachbeben aus und ermittelten deren B-Wert. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen Größe und Anzahl der Beben in einer Sequenz an und damit indirekt den Spannungszustand der Erdkruste. Ob der B-Wert im Lauf einer Erdbebensequenz fällt oder steigt, zeigt laut der Studie an, ob ein stärkeres Nachbeben zu erwarten ist oder nicht. Ihre Analyse veröffentlichten die Forscher in der Fachzeitschrift Nature.
Ein Standortdienst führt Retter schneller zum Unglücksort.
Advanced Mobile Location, kurz AML, heißt die neue Technik, die zukünftig auf Android-Smartphones in Deutschland genutzt werden soll. Ruft jemand mit einem dieser Telefone die Notrufnummer 112 an, wird automatisch der Standortdienst des Gerätes aktiviert, der die jeweiligen Standortdaten an die Rettungsleitstelle übermittelt. Besonders in Situationen, in denen der Unglücksort schwer zu beschreiben ist, soll die Technik helfen. Aus Datenschutzgründen werden die Standortdaten nach einer Stunde gelöscht. AML ist eine Kooperation der Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica sowie des Internetkonzerns Google. Betrieben wird der Dienst von der Berliner Feuerwehr und der integrierten Leitstelle Freiburg-Breisgau-Hochschwarzwald. Aktuell ist ein Drittel der rund 250 Leitstellen in Deutschland an das System angebunden. Die übrigen sollen in den nächsten Monaten dazukommen.
Münchner Forscher entwickeln eine Haut für Roboter.
Mit der künstlichen Haut sollen Roboter ihre Umgebung besser wahrnehmen und auf sie reagieren können, wie die Wissenschaftler von der Technischen Universität München in den Proceedings of the IEEE schreiben. Die Haut besteht aus sechseckigen Zellen, die jeweils etwa so groß wie eine 2-Euro-Münze sind. Ein Roboter in der Größe eines Menschen ist mit 1260 dieser Zellen ausgestattet, die insgesamt 13.000 Sensoren enthalten. Mit den Sensoren können Berührungen, Beschleunigung, Annäherung und Temperatur gemessen werden. Zum Vergleich, die menschliche Haut hat etwa 5 Millionen Rezeptoren.
Gelenkknorpel kann sich selbst erneuern.
Das haben US-amerikanische Mediziner entdeckt. Sie konnten nachweisen, dass der Knorpel im Hüft-, Knie- und Fußgelenk Proteine enthält, die jünger sind als der Rest des Gewebes. Das zeige, dass in den Gelenken Regenerationsprozesse ablaufen, schlussfolgern die Wissenschaftler im Fachjournal Science Advances. Die Messungen der Forscher zeigten außerdem, der Anteil jüngerer Proteine im Knorpel ist höher, je weiter das entsprechende Gelenk von der Körpermitte entfernt ist. Das Fußgelenk regeneriert sich also am stärksten, das Hüftgelenk am wenigsten. Dieses Schema erinnert an Salamander und Zebrafische, die Gliedmaßen oder Flossen nachwachsen lassen können. Gesteuert wird die Knorpelerneuerung sowohl beim Mensch als auch bei den Tieren von bestimmten RNA-Schnipseln. Davon fanden die Forscher größere Mengen im Fußgelenk als in den Gelenken in Knie und Hüfte.
Sternzeit, 10. Oktober. Die 5 Galaxien des Herrn Stefan. Zu den schönsten Galaxiengruppen am Himmel gehören 5 Galaxien im Sternbild Pegasus. 4 davon sind rund 300 Millionen Lichtjahre entfernt und von der gegenseitigen Anziehung beeinflusst. Manche Spiralarme sind stark verformt, in manchen Mitgliedern der Gruppe sind viele junge Sterne zu sehen. Ein klares Zeichen für die fast explosionsartige Entstehung neuer Sterne als Folge der Wechselwirkung zwischen den Galaxien. Diese schöne Gruppe hat 1877 der französische Astronom Édouard Jean-Marie Stefan entdeckt, der Direktor der Sternwarte von Marseille. Die 5 Galaxien sind als Stefans Quintett bekannt, oder sollten es zumindest sein, denn insbesondere in englischsprachigen Ländern ist gern von Stevens Quintett die Rede, mit 2 E im Namen, nicht mit einem E und einem A. Das Hubble-Weltraumteleskop hat 2015 Stefans Quintett in voller Schönheit abgelichtet. Auf der Hubble-Website heißt diese Gruppe hin und wieder aber leider Stevens Quintett. Eine der Galaxien im Quintett liegt nur 35 Millionen Lichtjahre entfernt im Vordergrund. Allerdings gehört ein weiteres Objekt, das am Himmel seitlich in einigem Abstand steht, ebenfalls dazu, sodass es 5 Mitglieder bleiben. Édouard Stefan hat darüber hinaus weitere Nebel und Galaxien entdeckt. Leider ist er selbst weitestgehend vergessen, denn seine bedeutendste Entdeckung wird meist falsch geschrieben. Doch die Astronomen verdanken die Fünfergruppe aus Galaxien keinem Steven, sondern Édouard Jean-Marie Stefan.
Das war's für heute in Forschung aktuell. Gleich nach den Nachrichten geht es bei Wirtschaft und Gesellschaft um den Discounter Lidl in Spanien und den Handelsstreit zwischen USA und China. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.